Deswegen, weil es, glaube ich, da im Kern bei der Wissenschaftsfreiheit um eine Art von inhaltlicher oder argumentativer oder epistemischer Unabhängigkeit geht, ist, glaube ich, sowas wie eine allzu einfache moralische Kritik erstmal eine Art von äußerlicher Einschränkung, die zumindest mit dem Wert, den die Wissenschaftsfreiheit schützen soll, schwer vereinbar ist.
Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Ethik-Podcasts Hinterfragt, heute zum Thema Wissenschaftsfreiheit und moralische Kritik. Mein Name ist Andreas Cassé, mit von der Partie ist wie immer Anna Goppel. Hallo Anna.
Hallo Andreas.
Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar ist heute Tim Henning bei uns. Tim Henning ist Professor für praktische Philosophie an der Uni Mainz. Seine jüngste Monographie trägt den Titel Wissenschaftsfreiheit und Moral und ist 2024 bei Suhrkamp erschienen. Über dieses Buch wollen wir uns heute mit ihm unterhalten. Tim, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Tim, lass uns mit einem Beispiel einsteigen, das du in deinem Buch ausführlich diskutierst. Charles Murray und Richard Herrnstein haben 1994 ein Buch veröffentlicht, in dem sie die krude These vertreten, Weiße hätten genetisch bedingt einen höheren durchschnittlichen IQ als Schwarze. Das hat naheliegenderweise zu Protesten geführt. Ein Vortrag von Murray an einem College in Vermont wurde durch antirassistische AktivistInnen verhindert. Es gab dann aber auch Stimmen, die meinten, eine moralische Verurteilung der Thesen von Murray und Herrnstein sei sachfremd und wenn überhaupt, müsse man Murray und Co. doch auf dem Boden der Wissenschaft mit Belegen aus der Intelligenzforschung begegnen. Kannst du diesem Argument etwas abgewinnen?
Tatsächlich kann ich da beiden Positionen etwas abgewinnen. Auch mir erscheint die Thesen von Herrnstein und Murray jedes Mal aufs Neue wieder anstößig und in mir sträubt sich alles und ich halte das auf irgendeiner intuitiven Ebene sofort für moralisch problematisch. Andererseits kann ich aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, die beiden Autoren haben, jedenfalls unterstelle ich das, nichts weiter getan als bestimmte Daten auszuwerten, die Vorlagen, und sie haben sich, wie das in dem Buch nachvollziehbar ist, sich angeschaut, was man weiß über die sogenannte Heritabilität der Intelligenz und haben die argumentativ nachvollziehbar zusammengepackt und sind dann zu einer These gelangt. Und ich verstehe selbst, zumindest im ersten Anlauf, auch nicht so richtig, wie man auf dem Weg an irgendeiner Stelle was moralisch falsch gemacht haben kann. Also es ist gar nicht klar, wo da jetzt die Verletzung irgendeiner moralischen Pflicht passiert sein soll. Insofern ist aus genau diesem Zwiespalt das Interesse an diesem Thema entstanden und so kam es auch dazu, dass ich an diesem Buch gearbeitet habe.
Jetzt ist in diesem Fall ja charakteristisch, dass es einerseits moralische Kritik gab und andererseits dann auch praktische aktivistische Aktionen wie Deplatforming. Vielleicht trennen wir die beiden Ebenen für einen Moment und reden einfach mal über moralische Kritik an solchen deskriptiven Thesen. Du hast ein Buch geschrieben, das den Titel Wissenschaftsfreiheit und Moral trägt. Warum ist moralische Kritik eigentlich überhaupt ein Problem für Wissenschaftsfreiheit? Also man könnte ja denken, boah, solange die Leute ihre Forschung durchführen können, ihre Ergebnisse publizieren können, ist die Wissenschaftsfreiheit gewahrt. Und wenn jetzt eben AutorInnen für ihre Thesen moralisch kritisiert werden, sollen sie sich halt eine dicke Haut zulegen. Also weshalb ist die Wissenschaftsfreiheit da überhaupt tangiert?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn es ist ja sogar nur allzu vertraut, dass Leute sich gerne beschweren, ihre Freiheit würde eingeschränkt, nur weil sie moralisch kritisiert werden. Ne? Und das ist ja auch nichts häufiger, zum Beispiel in den sozialen Medien, als dass man Leute darüber aufklärt, dass Freiheit nicht dasselbe ist wie Freiheit von Kritik. Da hast du also einen komplett goldrichtigen Punkt. Im Falle der Wissenschaftsfreiheit liegen die Dinge allerdings etwas besonders, würde ich sagen. Denn die Wissenschaftsfreiheit, also zum Beispiel in der Bundesrepublik im Grundgesetz, ist festgeschrieben, die Freiheit der Forschung und Lehre als ein Grundrecht und als ein Abwehrrecht gegen äußere Eingriffe. Ich glaube, die hat ganz besondere Grundlagen und da steckt ein ganz besonderer Gedanke dahinter. Es ist natürlich vieles, was es zugunsten der Wissenschaftsfreiheit zu sagen gibt, aber ich glaube, ein Punkt ist, dass diese Freiheit der Forschung eine gewisse Art von inhaltlicher oder epistemischer Unabhängigkeit sichern soll. Wir wollen eben im Bereich der Wissenschaft hören, was jemand zu sagen hat, der nur seinem besten Urteil über die Belege verpflichtet ist und der sozusagen auf nichts anderes, keine weiteren Interessen und Einschränkungen Rücksicht nehmen muss, als allein darauf, was die Belege oder Argumente hergeben. Ja, und deswegen, weil es, glaube ich, da im Kern bei der Wissenschaftsfreiheit um eine Art von inhaltlicher oder argumentativer oder epistemischer Unabhängigkeit geht, ist, glaube ich, sowas wie eine allzu einfache moralische Kritik, erstmal eine Art von äußerlicher Einschränkung, die zumindest mit dem Wert, den die Wissenschaftsfreiheit schützen soll, schwer vereinbar ist.
Du nennst ein Beispiel in deinem Buch Brechts Leben des Galilei, das da vielleicht eine gute Vorlage zur Erläuterung gibt. Möchtest du etwas mehr zu diesem Beispiel zum Beginn sagen?
Ja, genau. Natürlich ist Brechts Leben des Galilei oder überhaupt der Fall Galileo Galilei da schon mal ein sehr gutes Beispiel, ne? Denn da wird auch tatsächlich aus praktischen oder moralischen oder vielleicht in diesem Falle eher theologischen Gründen versucht, eine bestimmte wissenschaftliche These oder Behauptung zurückzuweisen. Und ich habe diesen Fall genommen, weil uns da vielleicht mehr als im Falle von Hernstein und Murray einleuchtet, dass da irgendwie eine Art von Kategorienfehler vorzuliegen scheint. Ne? Denn auch da würde man sagen, Galileo hat nichts weiter gemacht als bestimmte Berechnungen durchgeführt, ne, und ein Teleskop benutzt und dergleichen und ist dann zu bestimmten Thesen gelangt, wie andere vor ihm auch schon. Und auch da, und davon lebt ja das Stück bei Brecht, scheint es einfach abwegig zu sein, dieser Art von Tätigkeit und dieser Art von Gedanken irgendwelche moralischen Schranken setzen zu wollen.
Und jetzt könnte man denken, dass es sich ganz ähnlich verhält, wenn man von der moralischen Gleichheit aller Menschen auf die These schließt, dass es sicher keine genetisch bedingten IQ-Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen gibt.
Also man könnte jedenfalls zunächst mal den Verdacht haben, dass die Fälle sich gleich verhalten. Ne? Oder ich muss zumindest, wenn ich Anstoß nehme an der These von Hernstein und Murray, aber gleichzeitig Galileo in Schutz nehmen wollen würde, dann muss ich eben irgendeinen relevanten Unterschied aufzeigen. Ne? Da muss ich zeigen, dass es tatsächlich etwas gibt, was Hernstein und Murray irgendwie falsch machen, was Galileo nicht falsch gemacht hat, sozusagen.
Dann lass uns da doch mal ein bisschen reingehen. Also wie kann man die Fälle auseinanderdröseln? Eine mögliche Vermutung wäre ja, wenn Leute versuchen, genetisch bedingte IQ-Unterschiede nachzuweisen, dann scheint die Vermutung jedenfalls nicht fernliegend, dass sie irgendwie durch problematische Einstellungen motiviert sein könnten in ihrer Forschung, während wir typischerweise nicht denken, dass Galileis Forschung irgendwie motiviert ist durch irgendeine menschenfeindliche Art von Einstellung. Ist das eine plausible Art, die Fälle auseinanderzukriegen?
Im ersten Anlauf vielleicht schon, jedenfalls der Verdacht liegt nahe, das würde ich auch sagen. Ich habe auch immer irgendwie ein komisches Bauchgefühl, wenn Leute anfangen, mir was über Intelligenzforschung zu erzählen, dann gibt es meistens Hintergedanken oder seltsame Motive. Trotzdem würde ich sagen, ist das ja zunächst mal etwas, was allerhöchstens den Charakter der beteiligten Personen betreffen kann. Und aber dabei bleibt meine Intuition ja nicht stehen, sondern ich nehme ja tatsächlich an der These irgendwie Anstoß. Und man kann sogar sagen, wenn ich nicht irgendetwas benennen kann, was tatsächlich an der These selbst problematisch ist, dann stehe ich auch ohne Erklärung dafür da, warum ich eigentlich am Charakter derjenigen Anstoß nehme, die diese These vertreten. Das heißt, ich glaube, an der Stelle kann man nicht stehen bleiben. Und es bleibt dann ja zunächst mal pure Spekulation. Hernstein und Murray stellen es in ihrem Buch ja auch ganz anders dar. Die sagen, naja, die vorliegenden Daten geben das her, zu sagen, dass es diese Unterschiede gibt. Und dann ist es gerade kein menschenfeindliches, sondern ein menschenfreundliches Anliegen, nicht so zu tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht. Ne? Hernstein und Murray stellen das so dar, naja, wir schicken die Leute immer in ein vermeintlich gleiches Wettrennen, ne, und verteilen in der Gesellschaft Einkommen und dergleichen rein meritokratisch. Und wenn uns nicht klar ist, dass die Leute sozusagen von Natur aus unterschiedliche Startbedingungen haben, ne, dann wird sozusagen gerade ein freiheitliches und an vermeintlicher Gleichheit orientiertes Regime eben zu Ungleichheit führen. Ne? Das heißt also, keine Ahnung, ob man den Leuten das glauben kann, aber ich würde sagen, Spekulation über den Charakter dieser Leute verbietet sich zunächst mal. Ne? Und wenn überhaupt, dann sollte dieses Urteil aufsitzen auf einem gut begründeten Urteil über diese Thesen. Wenn ich nicht erklärt habe, was an der These falsch ist, dann sollte es auch nichts geben, was ich an den Leuten falsch finde, sozusagen.
Jetzt sind ein paar mögliche Türen für moralische Kritik an deskriptiven wissenschaftlichen Thesen damit geschlossen. Also du sagst ja, dass eine These quasi unseren moralischen Intuitionen zuwiderläuft, ist keine gute Evidenz gegen diese These. Einfach den Charakter oder die Motive der Forschenden kritisieren ist auch problematisch. Und doch vertrittst du ja in deinem Buch die Ansicht, dass es am Ende eine Hintertür gibt, durch die moralische Kritik an solchen Thesen legitim sein kann. Kannst du uns diese Hintertür erklären?
Ja, diese Hintertür, tatsächlich benutze ich die Metapher und die ist mir verschiedentlich dann auch um die Ohren gehauen worden, ne? So als sei mein Argument irgendwie so sneaky oder so hinterrücks schmuggle ich was ein. Aber gut, ich drücke mich ja selber so aus, warum nicht? Ja, diese Hintertür besteht darin, dass, wie ich glaube, schon die eigenen Regeln der Wissenschaft und die eigenen Regeln der theoretischen Vernunft nicht blind sind für praktische Zusammenhänge. Das heißt, ich glaube, dass manchmal die Frage, ob eine Überzeugung gerechtfertigt ist oder eine bestimmte Aussage gerechtfertigt ist durch die vorliegenden Belege, dass wir da einen Standard anlegen, der nicht zuletzt von praktischen Fragen mitbestimmt ist. Und zwar insbesondere von der Frage, wie wichtig ist das gerade in praktischer Hinsicht, dass wir auch richtig liegen. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Brücke untersuche und sage, ja, okay, die Belege und meine Berechnungen machen es so und so wahrscheinlich, dass diese Brücke sicher ist, dann stellt sich immer noch die Frage, naja, und bin ich mir denn sicher genug, um über diese Brücke zu gehen? Oder sollte ich vielleicht lieber einen Umweg nehmen? Und dann wird es sehr wichtig, sich zu fragen, naja, wie schlimm wäre es, wenn die Brücke nicht sicher wäre und ich wäre drauf? Und wie kostenträchtig ist umgekehrt die Alternative, den Umweg zu nehmen? Und aus dem Verhältnis dieser Kosten-Nutzen-Erwägungen ergibt sich, glaube ich, ein Standard dafür, wie genau wir es wissen müssen, bevor wir davon ausgehen dürfen, dass die Brücke sicher ist in diesem Falle. Und ich glaube, das ist ein Zusammenhang, den gibt's ganz generell. Und das ist in der Wissenschaftstheorie auch durchaus gesehen worden. Da gibt es den Autor namens Richard Ratner, hat das vertreten zum Beispiel, oder heute eine Autorin, die das vertritt, heißt Heather Douglas. Aber auch in der Erkenntnistheorie, unabhängig von irgendwelchen wissenschaftlichen Erwägungen, einfach in der Theorie des Wissens und der epistemischen Rechtfertigung, ist diese These vertreten worden unter dem Titel Pragmatic Encroachment, also ein sich einschleichen pragmatischer Erwägungen in den vermeintlich reinen Bereich der Erkenntnistheorie. All diese Positionen sagen, naja, es hängt von den drohenden Kosten ab, ob wir etwas gut genug wissen, um es zu behaupten.
Jetzt liegen die Kosten mit Blick auf die Brücke, die ich überqueren möchte, mit Blick auf mein Leben erstmal nahe. Bei anderen Äußerungen ist es vielleicht nicht so klar, welche Kosten wir da in diese Überlegung mit einbeziehen müssen. Wessen Kosten spielen da eine Rolle?
Generell spielen die Kosten aller Beteiligten eine Rolle und es liegt, glaube ich, auch das lässt sich, glaube ich, nicht nur moralisch plausibel machen. Ne? Das, wenn ich jetzt einfach als Moralphilosoph sprechen würde, würde ich sagen, natürlich ist an mein Interesse nichts Besonderes und an deinen mit Verlaub auch nicht, ne? Sondern wir sollten jedermanns und jeder Frau's Interessen gleichermaßen berücksichtigen. Es lässt sich aber, glaube ich, ebenfalls wiederum auf einer erkenntnistheoretischen Ebene ebenfalls einholen, zu sagen, na, sowas wie epistemische Rechtfertigung ist eben etwas, ein Status, der ebenfalls nicht Privateigentum bestimmter Gruppen ist oder so, ne? Sondern wenn ich behaupten möchte, eine These ist epistemisch gerechtfertigt, dann nehme ich in Anspruch, dass ich sie jedermann und jeder Frau gegenüber rechtfertigen kann. Ne? Und wenn es da eine Sensitivität oder eine Abhängigkeit von praktischen Erwägungen gibt und von Interessen, ne, dann kann ich nicht einerseits so tun, als könnte ich mich jedem gegenüber rechtfertigen, aber andererseits ein exklusiveres Verständnis der relevanten Interessen haben, ne? Sondern dann müssen, genauso wie die Einwände von jedermann per se berechtigt sind, müssen auch die Interessen von jedermann per se berechtigt sein. Insofern gibt es einen denkbar unbeschränkten Kreis der potenziell relevanten Kostenstellen, wenn wir so wollen.
Nun ist mir die theoretische Idee klar geworden. Also man braucht Belege, um eine Überzeugung zu haben. Und wie sicher man sich der Überzeugung sein muss, hängt nicht zuletzt von praktischen Überlegungen ab, nämlich den Kosten, die mit dem Vertreten dieser Überzeugung einhergehen können. Könntest du das gleichwohl nochmal illustrieren, vielleicht mit Blick auf das Eingangsbeispiel, das wir erwähnt haben?
Ja, genau. Auch da wäre es wichtig zu sagen, naja, okay, es liegen bestimmte Belege dafür vor, dass die These von Herrnstein und Murray Stimmt. Andreas, ich bin dir dankbar, dass du die These schon vorgestellt hast. Dann muss ich das nicht nochmal machen. Das ist nämlich nicht schön und ich finde, es verdient auch jedes Mal eine gewisse Triggerwarnung. In jedem Falle liegen diese Belege vor und die sind schon verschiedentlich kritisiert worden, wie ich finde, in besonders stichhaltiger Weise vom Philosophen Ned Block. Das heißt, da muss ich zum Glück gar nicht mehr irgendeine Expertise anmaßen, die ich nicht habe, sondern die Diskussion über die Belege für diese These, die ist bereits in vollem Gange und ganz gut geführt worden. Was ich dem hinzufügen würde, wäre ihm zu sagen, naja, es ist nicht nur so, dass die These an irgendeiner abstrakten Schwelle scheitern, sondern sie scheitern gerade an der Schwelle der drohenden Irrtumskosten. Und da kann man, genau wie du, Anna, es angedeutet hast, nichts weiter tun, als so gut es geht abzuschätzen, was die beteiligten Interessen sind und was denn passiert, wenn wir uns in dieser These irren. Und man kann ja sagen, naja, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es genetisch bedingte IQ-Unterschiede zwischen verschiedenen demografischen Gruppen gibt, dann hat das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen soziale Kosten zur Folge, ne? Auch einen gewissen sozialen Nutzen, denn wir sparen uns dann vielleicht Fortbildungsprogramme, die ohnehin nichts bringen. Ne? Aber andererseits, wenn wir uns auf diese These verlassen, dass diese Unterschiede einfach naturgegeben sind und danach handeln, und es stimmt aber nicht, ne? Dann gibt es erstens bestimmte Gruppen, die dann aus sozialen Gründen eine schlechtere Ausbildung und eine schlechtere Startposition haben und wir unterlassen es, denen zu helfen und diese Position anzugleichen. Das ist erstmal für die Betroffenen resultierenden Kosten. Auch gesamtgesellschaftlich, würde ich sagen, entstehen aber Kosten. Ne? Denn dann, wenn diese These falsch ist, dann gibt es da beträchtliche Intelligenzpotenziale und bestehende IQ-Unterschiede wären dann zu beheben und wir hätten die Möglichkeit, uns alle gleichermaßen intelligent werden zu lassen, wenn wir dann Störfaktoren und andere Formen von Ungerechtigkeiten beheben. Und das wäre natürlich auch ein immens produktiver Faktor, ne? Wenn wir alle sozusagen auf die höhere IQ-Stufe rutschen würden. Das kann ja kaum zum Schaden sein, würde man sagen. Solche Überlegungen muss man anstellen. Natürlich sind die wahnsinnig vage und hypothetisch, aber wir können ja die drohenden Irrtumskosten nicht für irrelevant erklären, nur weil sie schwer zu berechnen sind. Ne? Und immerhin versuchen Leute sogar, die Kosten von sowas zu beziffern wie dem Klimawandel. Ja, was noch ein sehr viel komplexeres Geschehen ist. Ne? Aber es gibt eben keine Entschuldigung dafür, es nicht zumindest zu versuchen, das irgendwie zu beziffern und zu quantifizieren.
Jetzt geht dieses Pragmatic Encroachment Argument ja zuerst mal dahin zu sagen, es ist irgendwie epistemisch irrational, aufgrund mangelhafter Belege an einer These festzuhalten, bei der die Irrtumskosten hoch sind. Du hast uns aber ja ein bisschen mehr versprochen, nämlich dass man darüber irgendwie moralische Kritik an deskriptiven wissenschaftlichen Thesen begründen kann. Inwiefern folgt daraus eigentlich eine moralische Kritik?
Genau, das ist, wie ich hoffe, der entscheidende Schachzug in meiner Argumentation. Der besteht darin zu sagen, naja, wenn diese Irrtumskosten einerseits eine bestimmte Behauptung epistemisch unverantwortlich machen können, sind sie aber gleichzeitig und würde ich sagen schon fast offenkundig geeignet, entsprechende Behauptungen auch moralisch unverantwortlich zu machen. Wenn wir das Beispiel der Brücke wieder nehmen, wenn meine Belege nicht gut genug sind, um davon auszugehen, dass die Brücke sicher ist. Und ich sage dir aber, du, Brücke sicher, kannst drüber gehen. Dann mache ich erstens was, treffe ich eine Behauptung, über die ich nicht genug weiß, um sie zu machen. Also ich mache einen epistemischen Fehler. Aber ich bin natürlich gleichzeitig auch irgendwie moralisch unverantwortlich. Ne? Denn ich lade dich ein, dich auf eine These zu verlassen und entsprechend zu handeln, die das nötige praktische Gewicht gar nicht tragen kann. Ne? Und das heißt, ich setze dich einem Risiko aus, suggeriere aber durch meine Behauptung, dass die Bedingungen der Rechtfertigung erfüllt sind und dass ich es deswegen gut genug weiß. Das heißt, ich gebe dir irgendwas Irreführendes über die entsprechenden Risiken zu verstehen und wäre deswegen auch moralisch fahrlässig. Ja, das heißt, mit einer Behauptung ist irgendwie die Implikation verbunden, ich weiß das gut genug, ja, und ob ich es gut genug weiß, hängt auch von den praktischen Risiken ab. Und deswegen schwingt mit jeder solchen Behauptung auch die Implikation mit, du kannst dich auch in Anbetracht der Risiken darauf verlassen. Und das kann eben moralisch falsch sein.
Jetzt auferlegt dieses Argument ja Forschenden eigentlich eine ziemlich große praktische Verantwortung, weil deine These irgendwie auf der Annahme beruht, ja, jede und jeder, der oder die eine wissenschaftliche These raushaut, handelt fahrlässig, falls es sich irgendwie als riskant herausstellt, die Wahrheit dieser These bei einer Handlung vorauszusetzen. Ist das nicht zu restriktiv? Also stellen wir uns irgendwie theoretische PhysikerInnen vor, keine Ahnung, die erste Person, die mal die Vermutung hatte, dass durch Kernfusion Energie freigesetzt werden könnte, die will das veröffentlichen, liest dann dein Buch und sagt sich, uiuiui, also Thesen zur Kernfusion darf man eigentlich erst veröffentlichen, wenn man das so sicher weiß, dass es vertretbar wäre, Fusionskraftwerke zu bauen. Ist das nicht eine zu hohe Anforderung?
Na, zunächst mal hat niemand gesagt, dass das einfach sein muss. Ja, Wissenschaft muss ja kein Waldspaziergang sein. Ich würde aber auch sagen, dass es Bereiche in der Wissenschaft gibt und viele würden sagen und meinetwegen auch gerne zu Recht, dass es der Kernbereich der Wissenschaft ist, wo es sowas geben muss wie das unverbindliche Spielen mit Hypothesen. Und ich würde sagen, dass viele WissenschaftlerInnen das den ganzen Tag auch machen, sozusagen verschiedene Modelle durchprobieren oder verschiedene Theorien anwenden, ohne sich zunächst mal zu fragen, Gott, stimmt das eigentlich? Ne? Sondern man probiert erstmal aus, das wären die Implikationen jener Theorie, das wären die Implikationen dieser Theorie. Es kommt erstmal gar nicht so oft vor, glaube ich, im Wissenschaftsbereich, dass WissenschaftlerInnen sich tatsächlich auf bestimmte Positionen festlegen. Und ich glaube, meine These wird schon dadurch weniger restriktiv, dass man sich klar macht, dass es tatsächlich in vielen Kernbereichen der Wissenschaft noch gar nicht so weit kommt, dass jemand so jetzt wie Herrnstein und Murray eine bestimmte These vertritt, ne? Sondern das ist oft, glaube ich, sogar eher selten. Aber immer dann, wenn das passiert, würde ich sagen, ja, dann gelten genau diese Anforderungen und es ist vollkommen richtig, dass sowas wie praktische Irrtumskosten wahnsinnig schwer vorhersehbar sein können. Naja, aber dann ist das eben so. Dann ist es tatsächlich oft riskant und nicht ganz unproblematisch. Ich würde aber sagen, es gilt wie in anderen Fällen der moralischen Beurteilung auch, dass wir Leute natürlich nur verantwortlich machen für Risiken, die sie einigermaßen in der Position waren, abzuschätzen. Das heißt, wenn jemand eine bestimmte These vertritt und nachher stellt sich heraus, dass viel mehr praktisch daran hängt, als diese Person wissen konnte, dann würde man natürlich sagen, dann ist das mindestens eine Art von entschuldigender Bedingung und so. Also ich würde sagen, da gelten ähnliche Möglichkeiten wie in anderen Bereichen der Moral auch. Das heißt, wirklich anfechtbar und vorwerfbar sind solche Fälle wie, so würde ich sagen, im Fall von Herrnstein und Murray, wo Thesen vertreten werden, an den Kosten hängen, die durchaus nicht komplett unmöglich sind abzuschätzen. Immerhin ist das auch Teil dessen, was die in ihrem Buch durchexerzieren.
Heißt das dann auch, dass moralische Kritik dann nicht mehr berechtigt ist, wenn man den Überzeugungsgrad der eigenen Position deutlich macht? Also sagt, da gibt es jetzt starke Evidenz dagegen, aber es spricht auch was dafür und auf dieser Basis vertrete ich das folgende Ergebnis?
Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, seine Thesen abzuschwächen und sie weniger anfechtbar zu machen. Was ich allerdings nicht sagen würde, ist, dass man damit komplett aus dem Schneider ist, weil ich sagen würde, dass auch solche Aussagen darüber, welches relative Gewicht unsere Belege haben und was sie zu welchem Grade rechtfertigen und zu welchem Grade man davon ausgehen darf, dass eine bestimmte These korrekt ist, auch die können unterschiedlich gut gerechtfertigt sein, ne? Also auf einer unterschiedlich soliden Basis von Belegen aufruhen. Ne? Also es gibt eine Menge Beispiele dafür. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist von Karl Popper, der sagt, naja, stellen wir uns vor, wir haben eine Münze vorliegen und erstmal wissen wir nichts über die Münze. Und dann gehen wir zunächst mal berechtigt davon aus, dass Kopf und Zahl beim nächsten Münzwurf gleich wahrscheinlich sind. Ne? Das ist also eine 50% Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass der nächste Wurf Zahl ist. Und dann kriegen wir aber plötzlich irgendwie eine Menge statistischer Evidenz über diese Münze. Wir finden nämlich raus, dass jemand 1 Million Mal diese Münze geworfen hat und dass tatsächlich die Häufigkeiten tatsächlich zu 50% konvergieren. Und plötzlich wissen wir viel besser, was wir vorher auch schon gesagt haben, nämlich dass es zu 50% wahrscheinlich ist, dass der nächste Münzwurf Zahl ist. Das heißt, wir haben in beiden Fällen haben wir lediglich zu einer Wahrscheinlichkeit Stellung genommen, aber im zweiten Mal auf einer viel besseren Belegbasis. Das heißt, auch so probabilistische Aussagen können unterschiedlich gut gerechtfertigt sein. Und ich würde sagen, da brauchen wir vermutlich wieder ein Maß dafür, wie gut diese Rechtfertigung sein muss. Und ich sehe nicht, warum da nicht ebenfalls so eine Form von Pragmatic Encroachment möglich sein sollte.
Jetzt haben wir immer über deskriptive wissenschaftliche Thesen gesprochen und ich frage mich die ganze Zeit, wie ist das jetzt eigentlich in der Philosophie? Haben wir jemals hinreichend Belege, um irgendeine These zu vertreten, ohne dabei Gefahr zu laufen, uns moralisch fahrlässig zu verhalten?
Ich würde sagen, die haben wir, aber da müsste man sich natürlich eine Menge über die Natur philosophischer Belege überhaupt klar werden. Ne? Aber Leute wie zum Beispiel einer meiner Leib- und Magen-Philosophen, Kant, ich habe den noch gar nicht erwähnt, das mache ich sonst immer, der würde natürlich sagen, wir haben, also gerade in der Philosophie haben wir absolut bombensichere Belege. Ne? Da haben wir transzendentale Argumente und können a priori deduzieren, was unsere Pflichten sind. Ja, wo können denn die Belege jemals besser werden? Ne? Also ich würde aber sagen, in bestimmten Bereichen der Philosophie, also insbesondere in der praktischen Philosophie, stellt sich das Problem, mit dem es meine These zu tun hat, aber nicht in derselben Form. Deswegen gibt es da auch ein Kapitel zu einer moralphilosophischen These von Peter Singer eben, weil man da sagen würde, naja, wenn jemand eine moralische Position vertritt, dann ist es auch gar nicht weiter rätselhaft, wie man daran moralisch Anstoß nehmen kann und da moralische Einwände gegen haben kann. Also es scheint schon fast eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass wenn man sagt, hör mal, du bist Utilitaristin, aber überleg mal, nach deiner Auffassung würde das bedeuten, dass wir das und das tun dürfen, scheint mir nicht überzeugend zu sein, scheint mir eine relativ riskante These zu sein, scheint mir anstößig zu sein. Ich glaube, das ist der ganz normale Verlauf einer moralphilosophischen Diskussion jedenfalls.
Es gibt ja wissenschaftliche Bereiche, in denen implizit mit Überzeugungsgraden gearbeitet wird. Nämlich wenn beispielsweise in den Sozialwissenschaften irgendein statistisches Konfidenzniveau angegeben wird, das eine These mindestens erreichen muss, um publikationswürdig zu sein. Und die gängige Praxis ist da, es wird ein einheitliches statistisches Konfidenzniveau für alle Forschungen verwendet. Würdest du eigentlich sagen, das sollten wir ändern? Und sollten sagen, ja, bei Thesen, die praktisch besonders riskant sind, braucht es eigentlich 99% Konfidenz statt nur 95%.
Genau das würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich, ich glaube, dass das auch nicht so abwegig ist, ne? Sondern dass mir da wahrscheinlich sehr viele StatistikerInnen durchaus zustimmen würden. Ne? Denn typischerweise sagt man, ja, das ist jetzt so eine Art Konvention, das hat sich Fischer einmal überlegt, dass es 95% sein sollten, ne? Aber wenn wir eine Standardabweichung mehr nehmen, haben wir plötzlich 99%. Lässt sich eigentlich auch ganz gut rechnen. Und wann wir was nehmen, ist eigentlich gar nicht so ganz klar. Aber oft liest man dann in entsprechenden Lehrbüchern sozusagen so eine Randbemerkung wie, naja, in Bereichen wie der medizinischen Forschung oder wo viel dran hängt, nimmt man dann oft nicht 95%, sondern 99%. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich Wasser auf meine Mühlen, genauso denke ich mir das auch. Ne? Das zeigt eigentlich ganz gut, dass der Standard für Rechtfertigung variiert mit den praktischen Erwägungen, die dahinter stehen.
Jetzt haben wir bisher ja über die Angemessenheit von moralischer Kritik an wissenschaftlichen Thesen gesprochen. Eine andere Frage ist, wie es aussieht, wenn es dann ins Handeln geht und konkret um eben Dinge wie Deplatforming. Würdest du sagen, ja, überall da, wo es halt moralisch fahrlässig ist, eine These zu vertreten, ist es auch okay, wenn Leute daran gehindert werden, wissenschaftliche Vorträge zu halten oder ausgeladen werden, um ihnen keine Bühne zu geben?
Generell würde ich das so eher nicht unterschreiben. Das klingt ja auch erstmal, wenn man sagt, nicht gut, ne? Dass alle Menschen, die Positionen vertreten, mit denen ich moralisch nicht übereinstimme, sollten nicht an der Uni auftreten dürfen. Also ich möchte niemand sein, der sowas sagt. Das klingt ja irgendwie auch schon nicht richtig. Allerdings verstehe ich in manchen Fällen Menschen, die sagen, naja, bestimmte Dinge sollten an einer Uni nicht geäußert werden dürfen. Und mein Ansatz ergibt zumindest eine gewisse Möglichkeit, solche Formen von Deplatforming, wenn man es so nennen will, zu unterstützen. Wenn ich nämlich recht habe, dann geht mit bestimmten Formen von moralischer Kritik auch eine berechtigte epistemische Kritik einher. Ne? Und das heißt, wir kritisieren Leute für moralische Fehlleistungen, die gleichzeitig womöglich gravierende wissenschaftliche Fehlleistungen sind. Und ich würde sagen, in solchen Fällen, wo Leute einfach schlechte Wissenschaft betreiben, da greifen dann Mechanismen, die im akademischen Bereich sowieso gang und gäbe sind. Ne? Dass man Leute, deren Hypothesen schlecht begründet sind, deren Papers nichts taugen, deren Forschung irgendwie löchrig oder schwach begründet ist, naja, deren Papers werden dann halt nicht zur Veröffentlichung angenommen, deren Drittmittelprojekte werden aus diesen Gründen nicht bewilligt. Ne? Das heißt, wenn sich herausstellt, dass eine moralische Kritik nach dem Modell, das ich formuliere, funktioniert. Ne? Und das heißt, etwas kritisiert an einer These, was gleichzeitig ein epistemischer Mangel ist. Ne? Dann kann man in der Position sein, dass man zum Beispiel jemanden nicht zu einer Konferenz einlädt, aus Gründen, die zwar auch moralische sind, die aber gleichzeitig auch als rein wissenschaftliche Gründe Bestand haben können, also ohne die moralische Brille. In so einem Fall würde ich sagen, kann es gerechtfertigt sein, Leute nicht einzuladen. Oder auch, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, sie wieder auszuladen oder was auch immer.
Tim, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke euch.
Dankeschön. Sie hörten Hinterfragt, den Ethik-Podcast aus dem Institut für Philosophie der Universität Bern. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Feed. Hinterfragt gibt es bei Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.